Radio Prag International. Nachrichten.
Tschechien ermittelt gegen ehemalige Spitzenkommunisten wegen der Tötungen am Eisernen Vorhang. Prorussische Aktivisten sind laut dem aktuellen Nachrichtendienstjahresbericht die größte Gefahr für Tschechien. Russland kritisiert ein geplantes Vlasov-Denkmal in Prag. Die Polizei hat ein Strafverfahren gegen drei hohe Funktionäre der tschechoslowakischen Kommunistischen Partei eingeleitet. Sie ermittelt gegen den ehemaligen Generalsekretär der KPČ Miloš Jakeš, den ehemaligen Regierungschef Lubomír Štrougal und Ex-Innenminister Vratislav Weinar. Ihnen wird der Amtsmissbrauch im Zusammenhang mit Tötungen an der tschechoslowakischen Grenze vorgeworfen. Dies teilte die Staatsanwaltschaft im ersten Prager Stadtbezirk am Dienstag mit. Im Zeitraum vom März 1976 bis Ende 1989 soll nach Angaben der Kriminalpolizei 9 Menschen bei Fluchtversuchen über die Grenze erschossen bzw. von Hunden zerfleischt worden sein. Laut dem Staatsanwalt Tomáš Jarolímek wurden nun neue Dokumente entdeckt. Diese bewiesen, dass die Spitzenfunktionäre über die Tötungen gewusst, dagegen aber nichts getan hätten, so Jarolímek. Die größte Gefahr für die verfassungsmäßige Ordnung Tschechien seien im vergangenen Jahr Desinformationskampagnen prorussischer Aktivisten gewesen. Dies geht aus dem aktuellen Jahresbericht des Zivilnachrichtendienstes bei IS hervor, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Demnach hätten die Aktivitäten russlandorientierter Gruppen gegen die Mitgliedschaft Tschechiens in der NATO und EU in den vergangenen Jahren massiv zugenommen. Außerdem hat man laut dem Bericht eine erhöhte Spionageaktivität Chinas hierzulande festgestellt. Die russische Diplomatie hat ein geplantes Denkmal für die sogenannte Vlasov-Armee im Prager Stadtteil Zeporije kritisiert. In einer Pressemeldung verwies die russische Botschaft in Tschechien auf die Rolle der Vlasov-Armee als Nazi-Kollaborateure. Mit dem Denkmal würde Tschechien gegen das Abkommen gegen die Verjährung von Kriegsverbrechen aus dem Jahr 1968 verstoßen, hieß es. Der bürgerdemokratische Stadtteilbürgermeister von Zeporije, Pavel Novotný, verbat sich die Einmischung russischer Stellen in die tschechische Kommunalpolitik. In knapp 3 Jahren könnte eines der wichtigsten Radrennen der Welt in Tschechien starten. Über einen Beginn des Giro d'Italia 2022 in Tschechien hat Außenminister Tomáš Petříček am Montag in Mailand mit Turnierchef Mauro Veni gesprochen. Petříček verspricht sich dadurch mehr Aufmerksamkeit für Tschechien im Vorfeld der EU-Ratspräsidentschaft des Landes im zweiten Halbjahr 2022. Einer möglichen Ausrichtung der ersten Giro-Etappe müsste gegebenenfalls die Regierung zustimmen. Tschechien will internationale Hilfsorganisationen bis Ende des Jahres mit weiteren knapp 2 Millionen Euro unterstützen. Dies hat die Regierung bei ihrer Sitzung am Montag beschlossen. Begünstigt sind unter anderem das Internationale Rote Kreuz, das UNHCR und das UN-Katastrophenhilfswerk UNDRR. Die Zahlung der Hilfsgelder ist teilweise projektgebunden. So sollen beispielsweise medizinische Einrichtungen in der Ukraine oder Flüchtlingslager in Sambia gefördert werden. Der diesjährige Prager Weihnachtsbaum ist in der Nacht auf Dienstag auf dem Altstädterring angekommen. Die 22 Meter hohe Fichte stammt aus dem nordostböhmischen Semily. Gefällt wurde sie auf einem Privatgrundstück, wobei die Fichte um ein gutes Stück gekürzt werden musste. Zum Schluss das Wetter. Am Dienstag ist es überwiegend bewölkt in Tschechien. Örtlich ist mit Regen zu rechnen. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 6 bis 10 Grad Celsius. Soweit die Meldungen mit Margareta Kachlíková.
Der Kletterer Adam Ondra ist ein absoluter Star in Tschechien. Nun steht er vor der Qualifikation für die Olympischen Spiele kommendes Jahr in Tokio und ein ganzes Land drückt ihm die Daumen. Wie Adam Ondra aber mit dem Klettern angefangen hat, warum er den Spitznamen Spider-Man nicht mag und welche Wand ihm die liebste ist, erfahren Sie in knapp 10 Minuten in einer neuen Ausgabe unserer Sendereihe heute am Mikrofon. Davor haben wir aber noch folgende Themen in unserem Tagesecho für Sie vorbereitet. Die Bilanzen sind tragisch. In Tschechien kommen immer noch vergleichsweise viele Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben. Problemzone sind vor allem Kreuzungen. In unserem ersten Beitrag ziehen wir dazu Bilanz. Unser zweiter Kurzbericht ist ein kleiner Blick in die Geschichte, denn die Arolsen Archives in Bad Arolsen haben neue Dokumente über tschechoslowakische Bürger veröffentlicht. Viel Spaß bei einer neuen Sendung von Radio Prag International, wünscht Ihnen Strachinja Bučan. Bleiben Sie dran. Die Zahl der Verkehrsunfälle in Tschechien ist relativ hoch, unnötig hoch. In den ersten 10 Monaten dieses Jahres beispielsweise starben 82 Menschen allein bei Zusammenstößen, bei denen Fahrer die Vorfahrt missachteten. Das sind 19 mehr als zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres. Nun soll unter anderem die Fahrausbildung reformiert werden. Mehr von Lothar Martin.
Beim Crash 2 Autos am Samstag nahe der ostböhmischen Gemeinde Bžisa starb ein Fahrer auf dem Weg ins Krankenhaus. Nach einem Unfall 3er-Pkw unweit von Česká Lípa wurden am Freitag 6 Personen in eine Klinik gebracht. Dies sind nur einige Auszüge aus den Unfallmeldungen der letzten Tage. Häufige Ursache: ein Verkehrsteilnehmer hat die Vorfahrt eines anderen nicht beachtet. Einer, der bei einer Karambolage 2er Fahrzeuge etwas mehr Glück hatte, ist der Prager Motorradfahrer Michal Kempinski. Bei einer Visite des früheren Unfallorts sagt er dieser Tage gegenüber dem tschechischen Rundfunk: an dieser Kreuzung mit Stoppschildern sei auf der Hauptstraße gefahren und ein anderes Auto auf der Nebenstraße. Dessen Fahrerin habe das Stoppschild nicht beachtet und ihm so die Vorfahrt genommen, so Kempinski. Er kam relativ glimpflich davon. Beim Sturz mit dem Motorrad erlitt er eine Gehirnerschütterung. Andere Verkehrsteilnehmer haben leider nicht so viel Glück. Doch worauf ist die Häufigkeit der Unfälle durch Nichtbeachtung der Vorfahrt zurückzuführen? Der Vorsitzende des Verbandes der Autoschulen in Tschechien, Ondřej Horázný, meint dazu:
jeder Unfall basiert auf irgendeinem Zufall. Ein Fahrer übersieht etwas, ein anderer ist abgelenkt, weil er gerade telefoniert, einem Dritten ist etwas heruntergefallen, zum Beispiel die Zigarette, und er bückt sich beim Fahren nach ihr.
Dies alles sind Beispiele für eine grobe Fahrlässigkeit. Tomáš Nežold ist der Chef der Abteilung für Sicherheit im Straßenverkehr beim Verkehrsministerium. Auch er bestätigt, dass es mit der Aufmerksamkeit der tschechischen Autofahrer nicht zum Besten bestellt ist.
Die gefährlichste Situation, die sehr häufig unterschätzt wird, ist das Linksabbiegen. Hier wird relativ oft die Vorfahrt des im Gegenverkehr geradeaus fahrenden Fahrzeugs missachtet. Dabei spielt natürlich die Unaufmerksamkeit der Fahrer eine Rolle, indem sie beispielsweise durch die Navigation, ein Telefonat oder anderes abgelenkt sind.
Ein Grund für die Unterschätzung solcher Situationen sei auch die Kluft zwischen theoretischer Ausbildung und verinnerlichter Fahrpraxis bei den Absolventen einer Fahrschule. Langjährige Ergebnisse zeigen, dass die theoretische Prüfung im ersten Anlauf von 80-90% der Schüler gemeistert wird. Im praktischen Bereich schaffen es aber nur 60-70% im ersten Versuch. Horázný erläutert diese Diskrepanz so:
es liegt leider darin begründet, dass die theoretischen Tests vorsintflutlich sind. Darin werden nur Fragen gestellt, es gibt aber keine Animationen und man kann die richtigen Antworten regelrecht büffeln.
In der Praxis aber müsse man sich jedes Mal auf eine neue Situation einstellen, ergänzt Horázný. Deshalb drängt der Verband darauf, dass in die theoretischen Tests auch 50 Fragen zu Videosequenzen aufgenommen werden.
Das werden ganz reelle Situationen sein. Und dann kommt die Frage: wie verhalten Sie sich? Der Fahrschüler muss dann sofort antworten. Er kann die Frage also nicht erst einmal hinten anstellen, wie beim theoretischen Test. Das ist wie im richtigen Leben. Entweder er löst die Situation einwandfrei und sicher, oder es kommt zum Crash. Meiner Meinung nach ist dieses Konzept ein Durchbruch für eine wesentlich bessere Vorbereitung der künftigen Fahrer auf die Realität.
Frei nach dem Motto: was man übt, das erlernt man auch, bekräftigt Horázný abschließend seinen Gedanken.
Lothar Martin war das mit seinem Beitrag. Bad Arolsen ist eine Kleinstadt in Nordhessen. So beschaulich der Ort ist, beherbergt er aber das wohl größte Archiv über die Verbrechen der Nationalsozialisten. Die sogenannten Arolsen Archives haben nun mehrere hunderttausend Schriftstücke im Internet zugänglich gemacht. Darunter sind auch unzählige Überverfolgte aus der früheren Tschechoslowakei. Mehr von Till Janzer.
Bis vor kurzem noch mussten Historiker und Hinterbliebene direkt in Bad Arolsen anfragen, wenn sie nach bestimmten Personen in den dortigen Archiven gesucht haben. Doch seit neuestem genügt der Gang ins Internet. Florian Azoulay leitet das Archiv. Gegenüber Radio Prag International sagte sie:
"We have right now 14 million documents online and we have
Wir haben derzeit 14 Millionen Dokumente online. Es sind vor allem Schriftstücke aus Konzentrationslagern, Ghettos und Gefängnissen. Dazu kommen noch Akten aus der unmittelbaren Nachkriegszeit über die Überlebenden der Verfolgung durch Nazis. Insgesamt geht es da mindestens um 10 Millionen Menschen."
Diese Dokumente stammen alle aus der amerikanischen Besatzungszone. Wer die Online-Suche nutzt, wird auch bei bekannten tschechischen Namen fündig. So finden sich etwa Akten zum Maler Josef Čapek, der im April 1945 im KZ Bergen-Belsen starb. Oder der Komponist Pavel Haas. Zu ihm gibt es eine Karteikarte, die aus der Mikrofilmsammlung von Terezín stammt. Demnach wurde er am 16. Oktober 1944 nach Auschwitz deportiert. Bekannt ist auch, dass er am folgenden Tag dort ermordet wurde. Ganz allgemein sagt Florian Azoulay:
"Wir haben viele Dokumente, die sich auf die frühere Tschechoslowakei beziehen. Aber ich kann nicht sagen, wie viele es sind. Jedenfalls gehören dazu Archivmaterialien über die Inhaftierung in Theresienstadt, aber genauso über die tschechoslowakischen Überlebenden, die von den Truppen der Alliierten nach dem Krieg betreut wurden und emigrieren konnten."
Das reicht sogar bis weit ins Jahr 1948, nach der kommunistischen Machtübernahme in der Tschechoslowakei. Der Journalist und Schriftsteller Pavel Tigrit setzt sich damals nach Westdeutschland ab. Im Online-Archiv stößt man auch auf einen Fragebogen der alliierten Behörden, auf dem er politische Gründe für seine Flucht nennt. Zudem gibt er den Wunsch an, in die USA oder nach Kanada zu emigrieren. Der Bogen wird am 29. August 1948 unterschrieben. Tatsächlich lebt Tigrit dann von 1952 bis 1960 in den Vereinigten Staaten, bevor er nach Europa zurückkehrt und sich in Paris niederlässt. Nach der politischen Wende wird der wohl wichtigste tschechoslowakische Exiljournalist Berater von Staatspräsident Václav Havel. Das Archiv in Bad Arolsen bietet allerdings noch viele weitere Dokumente, die bisher noch nicht im Netz eingesehen werden können.
Alles zusammengerechnet haben wir in unseren Unterlagen Informationen über 17,5 Millionen Menschen, die Opfer der Nazis wurden."
So Florian Azoulay. Laut neuesten Informationen wollen die Arolsen Archives noch weitere Dokumente zugänglich machen, und zwar aus der britischen Besatzungszone.
Till Janzer hat diesen Beitrag für Sie vorbereitet. Von den Tiefen der Archive nehmen wir Sie nun aber mit in schwindelerregende Höhen. Sie sind immer noch bei Radio Prag International, dem Auslandsdienst des tschechischen Rundfunks. Er hat die bisher schwierigste Kletterwand gemeistert und er gilt als Visionär seines Sports, Adam Ondra. Sein nächstes Ziel sind die Olympischen Spiele in Tokio. Doch der erste Anlauf, sich zu qualifizieren, ist im Sommer misslungen. Ab Donnerstag startet der 26-jährige Tscheche den zweiten Versuch. Radio Prag International hat Adam Ondra vors Mikrofon gebeten. Sie hören einen Beitrag von Till Janzer.
Heute am Mikrofon.
So klingt es, wenn man sich durch die schwerste Kletterpassage der Welt hangelt.
Wenn er eine einzige Lieblingswand nennen solle, dann sei es gerade diese in Norwegen mit dem Namen Silence 9C nahe Flatanger, sagt Adam Ondra. Er hat die 45 Meter lange, extrem überhängende Route als erster und bisher einziger durchstiegen. Das war im September 2017. Wegen seiner schier unglaublichen Künste nennen sie den jungen Mann mit den braunen Locken in seiner Heimat auch Spider-Man. Was hält er aber selbst davon?
Ich fühle mich selbst nicht wie Spider-Man. Ich denke, dass meine Art des Kletterns anders aussieht. Gerade vor kurzem hat mich ein amerikanischer Journalist gefragt, womit ich mich selbst vergleichen würde. Ich habe ihm gesagt, dass ich eher wie ein Eichhörnchen klettere.
Adam
Ondra stammt aus dem südmährischen Brünn. Seine heutige Leidenschaft hat sich schon früh bei ihm entwickelt.
Das kam ganz natürlich, weil meine Eltern auch Kletterer sind. Sie haben mich schon als Kind mit zu den Felsen genommen. Ich bin dann unten gesessen, habe Sandkuchen geformt und dabei zugeschaut, wie meine Eltern mit Bekannten zusammen geklettert sind. Ich hätte mich wohl komisch gefühlt, wenn ich als Einziger nicht auch irgendwann dabei gewesen wäre. Deswegen habe ich mit 3-4 Jahren meine Eltern gebeten, dass sie mich ebenfalls ans Seil binden. Das haben sie dann zum Glück auch gemacht.
Und Adam Ondra liebt seinen Sport, wie man im Gespräch schnell merkt.
Das Schöne am Klettern ist unter anderem auch, dass man unglaublich tolle Leute kennenlernt, mit spannenden Lebensgeschichten. Da zeigt sich dann, wie der Wille einem dazu bringen kann, praktisch alle Schwierigkeiten zu durchklettern. Außerdem gefällt mir, dass ich in alle Gegenden der Welt komme. Jeder Ort und jede Felswand ist anders. Man klettert nicht einfach links, rechts hoch, sondern jede Wand hat ihre Besonderheit. Und diese kennenzulernen, macht mir sehr viel Spaß.
Was aber muss man an körperlichen Voraussetzungen für das Klettern mitbringen? Adam Ondra zeigt seine Hände.
Ich habe dicke Finger, aber zum Glück sind sie eher kurz, dadurch ist der Hebel besser. Das macht sich vielleicht gerade bei den Mini-Haltemöglichkeiten positiv bemerkbar. Meine Finger sind die Grundlage, sie sollten bei jedem Kletterer stark sein. Aber auch allgemein habe ich mit meinen Armen viel Kraft. Wichtig ist einfach das Zusammenspiel des ganzen Körpers.
Allerdings wird der Körper dabei extrem strapaziert. Um bisherige Grenzen zu überwinden, ließ sich Ondra beispielsweise beim Silence-Projekt in Norwegen besonders betreuen. Ihm stand der österreichische Osteopath und Physiotherapeut Klaus Isele zur Seite. Ansonsten vertraut er unter anderem auch auf Akupunktur und sogenannte Moxibustion.
Seit 2 oder 3 Jahren nutze ich die klassische chinesische Medizin. Dazu treffe ich mich alle 1-2 Wochen mit Bekannten. Bei der Moxibustion arbeitet man mit einem glimmenden Stängel aus Beifußfasern. Damit lassen sich bestimmte Stellen des Körpers erwärmen und jene Organe stärken, die durch das andauernde Training geschwächt sind.
Apropos Training, das absolviert der 1,85 Meter große Sportler zu weiten Teilen in seiner Heimatstadt. Eine Notlösung sei das aber nicht, meint Ondra, ganz im Gegenteil.
Ich würde sogar behaupten, dass die Trainingsbedingungen in Brünn zu den weltweit besten gehören. Zudem fahre ich manchmal nach Innsbruck. Gerade für das Seiltraining, also das Schwierigkeitsklettern, ist das gut. Und in der vergangenen Saison war ich sogar einmal in Tokio, wo wiederum vor allem fürs Bouldern gute Möglichkeiten sind.
Adam Ondra klettert sowohl im Naturfels als auch in der Halle. Aber er gesteht.
Ich sehe mich vor allem als Felskletterer. Den größten Teil meiner Karriere habe ich draußen verbracht. Dort reicht das Spektrum von einem 2 Meter hohen Felsblock bis zur 1000 Meter Wand. Wobei die Wand nicht unbedingt schwerer sein muss als der Felsblock. Ich mache jedenfalls alles. Das geht los beim Bouldern, eben an einem 2 Meter hohen Felsen. Dazu gehört auch das Sportklettern an einer gut gesicherten, etwa 50 Meter hohen Wand. Und nicht zuletzt gehe ich gerne an den sogenannten Big Walls, wie zum Beispiel den El Capitan im Yosemite-Nationalpark.
Erfolg hat er aber auch an den Kunstwänden. Dies hat der Tscheche etwa bei den Weltmeisterschaften in diesem Jahr bewiesen. Im japanischen Hachiyochi holte er sich den Titel im Schwierigkeitsklettern, dem Lead. Es war insgesamt sein 4. WM-Erfolg. Bei den Wettkämpfen in der Halle gibt es 3 Disziplinen, die der Profi erläutert. Schwierigkeitsklettern, Geschwindigkeitsklettern und Bouldern.
Beim Schwierigkeitsklettern gewinnt der, der am höchsten kommt. Beim Geschwindigkeitsklettern ist natürlich der Erste auch der Beste. Und das Bouldern ist auch ein Schwierigkeitsklettern, aber ohne Seil und in geringer Höhe, wobei Matratzen eventuelle Stürze auffangen. Beim Schwierigkeitsklettern haben wir 6 Minuten Zeit, um uns die Route einzuprägen. Beim Bouldern sind es im Finale dann 2 Minuten.
Trotz seines Titels im Lead konnte sich Ondra aber bei der WM nicht schon für die Olympischen Sommerspiele im kommenden Jahr qualifizieren. Letztlich lag es an einem Schiedsrichterspruch im Bouldern. Dabei ist seine Schwachstelle woanders, wie er gesteht.
Ich bin kein Geschwindigkeitsspezialist. Mir liegt vielmehr das Schwierigkeitsklettern oder gegebenenfalls das Bouldern. Mit dem Geschwindigkeitsklettern habe ich erst vor kurzem, gerade wegen der Olympischen Spiele, begonnen. Denn in Tokio wird es ein kombiniertes Format geben, bei dem alle 3 Disziplinen zusammengewertet werden. In der Geschwindigkeit hinge ich den Spezialisten noch hinterher.
Das sieht man auch an den Zeiten an der 15 Meter hohen Standardwand für das sogenannte Speed. Adam Ondras persönliche Bestleistung liegt bei 7,87 Sekunden, der Weltrekord aber bei 5,48 Sekunden. Weil der erste Anlauf für die Olympia-Qualifikation daneben ging, nimmt der Tscheche einen zweiten. Und zwar mit neuem Elan nach einem Sieg im Leadklettern beim Weltcup in China in der 2. Oktoberhälfte.
Das war der letzte Wettkampf im Weltcup. Da ich diesen gewonnen habe, bin ich auch Gesamtweltcupsieger geworden. Das war schon sehr angenehm. Mich hat es daran bestätigt, dass meine Form und mein Training sich in die richtige Richtung bewegen. Vor der wichtigen Olympia-Qualifikation in Frankreich Ende November.
Der Wettbewerb in Toulouse beginnt bereits am Donnerstag und dauert bis zum Sonntag. Sollte Ondra abermals scheitern, hat er bei den Europameisterschaften im kommenden April in Moskau aber noch eine 3. und letzte Möglichkeit, um Tokio zu erreichen. Doch wie sieht es mit weiteren Kletterzielen im Freien aus?
Die stehen wohl erst nach Olympia an. Derzeit kümmere ich mich nur um die Vorbereitungen auf Tokio. Aber gerade beim norwegischen Flatanga habe ich ein weiteres Projekt. Das dürfte ungefähr so schwer sein wie der Way of Silence. Dorthin würde ich gerne nach Olympia zurückgehen.
Tiljanca war das mit einem Porträt des tschechischen Starkletterers Adam Ondra. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Sendung. Am Mikrofon war für Sie Strachinja Bučan. Sie hörten Radio Prag International, den Auslandsdienst des tschechischen Rundfunks.